Ja, Jesus, wir loben dich für dein Haus, Herr. Wir haben ein Lied, da heißt es, ich bin froh, ich bin an diesem Ort. Garten des Genusses fort und fort. Es gibt kein größeres Vergnügen als des Lebensbaums Genuss und zu trinken aus des Lebenswassers Fluss. Oder ein anderes Lied. Mit den Heiligen in der Einheit stehen, ist die größte Freud auf Erd. Denn der Geist wird hier nicht untergehen, hier ist Leben voller Wert. Ich war beruflich unterwegs die letzte Woche. Es gab nicht so viel Zeit für das Wort. Und eines Morgens bin ich früh aufgewacht. Und der Herr hat mich erinnert, komm zu mir, nutz die Zeit. Und ich bin nochmal die Verse von letzter Woche durchgegangen, vom Sonntag. Wie war die Überschrift? Christus, das Geheimnis Gottes völlig zu erkennen. Und mir hat es gut gefallen, die Verse nochmal durchzugehen, ihn völlig zu erkennen. Und der neue Bund, gell? Der neue Bund ist der Bund, ihn völlig zu erkennen, vom Kleinen an bis zum Großen. Ich lese am besten den Vers nochmal hier aus Hebräer 8, Vers 11b. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinen an bis zum Großen unter ihnen. Ist das nicht kostbar? Das ist der neue Bund. Der Tisch bezeugt, gell? Der Herr ist gestorben und hat einen neuen Bund eingesetzt, in dem wir ihn alle kennen, vom Kleinen an bis zum Großen. Und dann hat mir auch gefallen, das ist nicht ein Erkennen mit dem Verstand, das ist nicht ein Anhäufen von Wissen, das ist nicht ein Kennen vom Hören und Sagen über den Herrn, sondern ist eine Herzensangelegenheit, haben wir gehört, gell? Es geht um eine Beziehung, um eine Person. Und mir hat gefallen, es gibt einen Geschmack davon, ein Geschmack. Und was für ein Geschmack ist das? Es ist der Geschmack des Lebens. Denn der Herr ist gestorben für unsere Sünden. Er hat uns errettet, aber er ist auch aufgefahren, ist zum lebengebenden Geist geworden. Gell? Lobt den Herrn. Und es ist ein Geschmack des Lebens. Er gibt Leben heute, er teilt sich aus. Und es gibt einen besonderen Ort, da teilt er sich in ganz besonderer Weise aus. Und das ist das Haus des lebendigen Gottes, die Gemeinde. Lobt den Herrn. Hier teilt er sein Leben aus. Das habe ich sehr genossen. Danke für die Gemeinde. Ich lese vor Johannes 6, ab Vers 45. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der von Gott ist. Dieser hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Sagt der Herr, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot, welches ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Das haben sie nicht verstanden. Sie sagten, sie sollen das Fleisch essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch wer mich isst um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Dies sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun seiner Jünger sagten, als sie es hörten, dieses Wort ist hart, wer kann es hören? Ja, wieso war das hart? Weil sie haben es nicht verstanden gehabt. Sie dachten, das Fleisch essen und Blut trinken, meine Güte. Aber der Herr spricht weiter. Da aber Jesus in sich selbst wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, das bereitet euch Anstoß? Wie? Wenn er nun den Menschensohn dahin auffahren seht, wo er vorher war. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Lobt den Herrn. Es geht um Geist und Leben. Das Fleisch, das ist unnütze, gell? Darum ging es hier gar nicht. Es ging darum, den Herrn zu essen und sein Blut zu trinken heißt, den Herrn aufzunehmen in sein Leben, gell? Ihn, sich hinein aufzunehmen, das Herz zu öffnen, gell? An ihn gläubig zu werden, wie es auch am Anfang schon heißt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Da kommt der Herr hinein, gell? Lobt den Herrn. Durch seinen Tod ist er so verfügbar geworden. Er hat das, was dazwischen stand, beiseite getan, gell? Er hat die Sündenvergebung für uns vollbracht. Er hat uns erlöst, uns errettet. Aber er ist dann auch aufgefahren, gell, und ist zum Brot des Lebens geworden für uns. Lobt den Herrn. Und wir nähren uns hier. Und hier ist der Ort, da hat der Herr den Segen befohlen. Leben in Ewigkeit. Lobt den Herrn. Und hier genießen wir den Herrn gemeinsam. Teilen ihn aus. Oh, Herr Jesus. Ja, danke. Du bist das Brot des Lebens, Herr. Danke, du hast uns nach Hause gebracht, in dein Haus, Herr. Hier versorgst du uns ganz besonders, Herr. Hier sind wir an der Quelle. Danke, Jesus. Für alle Versorgung, Herr, für allen Reichtum. Wir loben dich, Herr Jesus.
Es ist schon erwähnt worden beim Brotbrechen und ich finde es nochmal erwähnenswert. Die Frage ist, was suche ich, wenn ich das Wort lese? Was will ich? Ich will zuvor noch was sagen. Wir sind so schnell dabei, dass wir sagen, ich kenne den und ich kenne diesen. Klar, du kannst auch behaupten, ich kenne nicht alle aus den Medien. Da habe ich was gelesen über diese Leute oder ich habe sie in den Nachrichten gesehen. Und schade wäre es, wenn ich sagen würde, ich kenne den Gott der Bibel. Es ist die Frage, wohin habe ich das in mich aufgenommen, in meinen Verstand oder habe ich es mit dem Herzen ergriffen? Und letzte Woche hat mich das sehr bewegt, den Herrn, ihn wirklich selber berühren zu wollen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Es geht hier um eine Liebesbeziehung. Herr Jesus, wo bist du jetzt? Ich suche dich. Ich suche kein Wissen, ich suche nicht irgendwas, ich suche nicht eine Pflicht zu erfüllen, sondern ich suche dich. Das hat mir arg gut getan. Es ist eine Herzensangelegenheit. Das ist wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. Das macht einen Riesenunterschied. Und dann habe ich noch einen Vers dazu, Epheser 1, 17 und 18. Können wir auch zusammenlesen. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, ihn völlig zu erkennen und die Augen eures Herzens erleuchte, damit ihr erkennt, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wir haben alle Augen des Herzens. Denen will der Herr Augensalbe geben, dass das Herz für ihn brennt. Herr Jesus, Herr, wir legen dir unsere Wege hin, Herr, dass du uns ganz gewinnst. Wir wollen dir unser Herz bringen, Herr. Wir haben dich lieb, Herr. Und wir wollen dir unsere ganze Liebe schenken. Herr, wir wollen dir aber ganz folgen, ganz gehören, Herr, und dich völlig erkennen, Herr. Und das geht nur mit dem Herzen, Herr. Herr Jesus, Herr, wir wollen dich mehr lieben in der kommenden Woche. Jeden Tag mehr lieben, Herr. Amen.
Ich bin sehr froh über das Sprechen des Herrn, das wir bisher gehört haben. Ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Mich hat das auch bewegt am letzten Sonntag. Jesus Christus, das Geheimnis Gottes, völlig zu erkennen. Damit können wir nicht aufhören. Einmal erkannt ist noch nicht erkannt. Einmal was gesehen ist noch nicht völlig erkannt. Wir haben so viel mehr zu sehen und zu erkennen und zu entdecken. Es ist ein riesen Forschungsgebiet. Und wohl dem, der gelernt hat im Geist und in der Wirklichkeit und mit dem Herrn auch das Wort zu erforschen, den Herrn zu erforschen, den Herrn mehr kennenzulernen. Es ist wirklich so, wie Heinz eben gesagt hat, als er Epheser 1, 17 und 18 zitiert hat, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, ihn völlig zu erkennen. Und die Augen eures Herzens erleuchte, damit ihr erkennt, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und so weiter. Es gibt noch mehr zu erkennen. Aber zwei Worte stechen hier heraus. Geist und Herz. Es reicht nicht, dass dein Herz bereit ist, Gott zu suchen. Alleine geht es nicht. Du brauchst auch den Geist. Und es reicht nicht, dass du den Geist alleine hast. Du brauchst auch die Offenheit des Herzens. Das suchende Herz. Wer erkennen will, der muss suchen. Wie der Herr sagt in Matthäus 7, Vers 7. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wer ist denn das, der euch auftut, wenn ihr anklopft? Gehen dann so geheimnisvolle Türen auf, so geräuschlos, und du siehst die Herrlichkeit? Es ist die Person Gottes. Es ist er selber, der euch die Tür öffnet, der euch Offenbarung gibt. Wende dich an ihn. Außerhalb von ihm kriegst du keine Offenbarung. Und der Herr gibt gerne Offenbarung. Sagt nicht der Paulus in Galater 1, 15, es gefiel Gott wohl, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Es gefiel Gott wohl, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Das war Gottes Ziel von Anfang an. Wir haben hier Hebräer 8, 10 bis 13 zitiert. Ich will es noch einmal vorlesen, weil ich diese Verse so großartig finde, weil sie einen riesen Zeitraum umspannen von mehreren tausend Jahren. Mindestens 2.500 Jahre. Und es bezieht sich auf eine Weissagung im Alten Testament. Es gibt viele Weissagungen im Alten Testament. Worauf? Auf Jesus Christus. Dass er kommen soll als Messias zur Erlösung, zur Vergebung der Sünden. Dafür, dass Gott kommt, um in den Menschen zu wohnen. Ich weiß, die Moslems sagen so leicht hin, ja, wir glauben an alles im Alten Testament, aber das Neue Testament glauben sie nicht. Wenn sie an das Alte Testament glauben würden, dann müssten sie eigentlich auch an das Neue Testament glauben. Das ist eine klare Offenbarung in x Prophezeiungen. Sollen lesen, Jesaja 9, Vers 5, Jesaja 11, Jesaja 53. Also klarere Weissagen gibt es kaum. Jeremia 31, von dem dieses Zitat in Hebräer 8, Vers 10 genommen ist. Dann Hesekiel was? 36. Lies auch 37. Auch eine Weissagung auf den Herrn. So viele Weissagungen. Ich fange mit Vers 8 an. Denn er tadelt sie und spricht, siehe, es kommen die Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tage, als ich ihre Hand ergriff, um sie aus Ägyptenland herauszuführen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben. Und so habe ich mich auch nicht um sie gekümmert, spricht der Herr. Das ist gefährlich, wenn wir uns nicht um seinen Bund kümmern. Damals im Alten Testament, heute im Neuen Bund. Es gab einen alten Bund, es gibt einen neuen Bund. Und der neue Bund ist eigentlich die Erfüllung vom alten Bund. Unwahrscheinlich viel größer und herrlicher. Aber wenn wir uns gar nicht drum kümmern, oh, das wird schwierig. Wird sich vielleicht Gott auch nicht um uns kümmern. Also wir müssen uns um den neuen Bund kümmern, um zu leben. Um Leben zu empfangen. Und wir müssen es richtig machen. Nicht in der alten Weise der Religion. Nicht durch Beten, Fasten, Selbstkastein. 5 Tage, 10 Tage. Nicht durch 24-Stunden-Gebet. Das sind alles religiöse Methoden, um Gott zu zeigen, hier, ich tue was für dich. In Sacharja gab es eine Gruppe von religiösen Juden. Die kamen von weit her zu Sacharja und fragten ihn, sollen wir immer noch beten? Sollen wir immer noch in dem und dem Monat fasten? Sollen wir immer noch weinen und klagen? Sie kommen und sehen, da wird das Haus Gottes gebaut und fragen, sollen wir immer noch fasten und so weiter? Das sagt der Sacharja, für wen habt ihr eigentlich gefastet? War das für Gott oder war das für euch selbst? Gott hat euch sowas gar nicht gesagt. Und so sind viele Dinge, religiöse Dinge, die heute allgemein in der Religion praktiziert werden. Gott hat nichts davon gesagt. Darum sollen wir es auch nicht tun. Schade um die Zeit. Verlorene Feste, verlorene Tage, Sabbate. Gott hat nichts davon gesagt. Alles das erwähnt auch Paulus im Kolosserbrief, was alles vergebliche Liebesmüh ist. Ich erinnere mich an ein Zeugnis aus einer Konferenz, die ein Bruder erzählte, von einem Kollegen, der ihm erzählte von einem Feiertag und so weiter, dies und das. Und dann sagte der Bruder ganz trocken, also ich kenne nur Christus. Dann sagte der andere, ach wie arm, ach wie mager, ist doch so schön Feste zu feiern, Tage zu halten, zusammenzukommen. Reicht es uns nur Christus. Christus, Anfang, Ende, Christus ist alles und in allen mir, singen wir ja auch. Dich wollen wir mehr erkennen. Und wenn wir ihn mehr erkennen, schließt sich eine neue Welt auf. Der neue Bund öffnet uns die Tür in den Bereich Gottes. Und dieser Bereich Gottes ist für die Welt und, es tut mir leid auch zu sagen, für die Religion ein verschlossener Bereich. Ich will nicht sagen, dass es gar keine Erkenntnis in der Religion gibt. Aber wie letzten Sonntag schon gesagt worden ist, da ein bisschen, da ein bisschen. Kannst du finden. Kannst dich auf die Suche machen. Googeln. Aber die Verheißung hat die Gemeinde, die Fülle Christi zu haben. An die Kolosser schreibt Paulus, die ganze Fülle Gottes liegt in Jesus Christus. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Das schreibt er an die Gemeinde in Kolosse. Und diese Fülle, die sollen wir im Auge haben. Schätzen, ja, tun wir auch. Wenn man die Lieder und die Zeugnisse heute Morgen gehört hat, dann weiß man, ihr schätzt das, dass Gott sich in seiner ganzen Fülle austeilt. Besonders in der Versammlung. Auch in der kleinen Versammlung, in der Hausversammlung. Auch da müssen wir unsere Ohren spitzen, was der Herr wohl sagen wird. Und wir sind ganz auf den Herrn ausgerichtet. Wir reden nicht einfach nur etwas dahin, weil es uns gerade in den Kopf kommt, sondern wir suchen den Herrn, wir beten in der Stille: Herr, hast du etwas? Lass mich hören. Oder hast du etwas? Dann lass mich reden. Und wenn es Zeit ist, dann lass mich auch aufhören zu reden. Der Herr ist gnädig, er erinnert uns. Wir wollen doch seinen Willen tun. Lobt den Herrn. Und wir können seinen Willen tun. Wir sind mutig. Wir will nochmal zurückkommen auf Hebräer 8. Es hat 500 Jahre gebraucht, bis dieser Verheißene gekommen ist. 500 Jahre. Im Jahre 0. Nach unserer Zeitrechnung. Beziehungsweise nach neuerer Erkenntnis noch ein paar Jahre davor. Vielleicht 4 oder 6 Jahre davor. So schätzt man heute. Niemand weiß ganz genau. Da war kein Geschichtsschreiber, der das Geburtsdatum von Jesus aufgenommen hat. Ist auch egal. Irgendjemand hat dann gesagt, so in dieser Zeit ist Jesus geboren. Und es hat ziemlich gut zugetroffen. Auf ein paar Jährchen hin oder her. Das kommt nicht drauf an. Aber er kam und hat erfüllt. Er hat das Alte Testament erfüllt. Den alten Bund erfüllt. Dass alle, die zu ihm kamen und glaubten, ewiges Leben bekommen haben. Wie in Johannes 3,16 gesagt ist. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ewiges Leben habe. Damit ist nicht nur gesagt, dass dieses Leben erst nach unserem Tod anfängt, sondern im Augenblick der Glaubensentscheidung habe ich ewiges Leben. Und dieses ewige Leben, das ist Geist und Leben. Das ist der Geist, der das Leben gibt. Und wer ist der Geist, der das Leben gibt? Der auferstandene Christus. Das wissen wir. Lobt den Herrn dafür. Das ist für uns unbegreiflich, groß, weit, schön, wunderbar. Wir können alle Zeit dafür loben, dass wir ewiges Leben bekommen haben. Es ist nicht nur, dass wir geöffnete Augen bekommen für das, was Gott für uns hat, was er uns geschenkt hat, sondern wir sind versetzt hinein in das Reich des Sohnes, seine Liebe. Hineinversetzt mit unserem ganzen Sein. Gut, wir sind nicht verändert. Ich habe immer noch meinen Leib. Ich habe immer noch mein Fleisch, das mir Schwierigkeiten macht. Ich habe meine Seele, meine alte Seele. Aber ich habe einen Geist. Und das ist meine Rettung. Lob den Herrn für den Geist. Lob den Herrn für das Leben. Lobe den Herrn für das große Geheimnis. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung auf mehr Herrlichkeit. Das können wir genießen, das sollen wir genießen. Herr Jesus Christus. Heute, sagt der Hebräerbrief, zitiert er dieses alte Wort aus Jeremia 31 und sagt: Das ist der Bund, den ich machen will mit dem Haus Israel nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und auf ihre Herzen will ich sie schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und keineswegs wird jemand seinen Mitbürger lehren, noch jemand seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen. vom Kleinen an bis zum Großen unter ihnen. Wenn jemand Kleines den Herrn aufnimmt, der ist schon in der Lage, Gott zu kennen. Das müssen wir auch wissen, wenn wir Kinderdienst machen. Wir brauchen die Kinder nicht nur mit Bibelwissen zu füttern. Wir sollen sie mit Geist und mit Leben füttern. Mit viel Gebet vorher. Dann kommt auch Geist und Leben rüber. Weißt du, sie brauchen diesen Geschmack des Herrn. Auch ihr jungen Leute. Ihr braucht diese Berührung mit dem Herrn. Wenn die Berührung mit dem Herrn fehlt, dann fehlt uns das Entscheidende. Dann haben wir zwar die Wahrheit des Wortes, und das ist wichtig und gut. Und ohne Wort hat der Geist keinen Bestand. Und ohne Geist ist das Wort umsonst. Nicht umsonst, aber es ist immerhin eine ethische Lehre. Aber wir brauchen den Geist, das Sprechen Gottes dazu. Darum haben wir auch dieses Kinderlied. Lies die Bibel. Wie geht's weiter? Bete dabei. Weiter?
Bete dabei, wenn du wachsen willst.
Wenn du wachsen willst. Das heißt, es ist eine Sache des Lebens, das wachsen will. Wir alle haben ein wachsendes Leben. Nicht, Heidi? Du bist jetzt schon sehr alt. Ich auch. Wir haben immer noch die Chance zu wachsen. Mit unserem natürlichen Leben nicht. Da nimmt es eher ein bisschen ab. Aber im Geist, du streckst dich nach dem Herrn aus. Du suchst den Herrn. Da gibt's Wachstum. Weiter wachsen, bis wir ganz umgestaltet sind. Ich freue mich. Ich freue mich im Herrn, weil ich diese Verheißung habe. Ich soll wachsen bis hin zur ganzen Fülle Gottes. Aber nicht nur ich alleine, ich mit euch zusammen. Die ganze Fülle Gottes ist in der Gemeinde. Und in der Gemeinde sehe ich das. Und dadurch, dass wir alle uns lieben und alle eins sind, kann das Leben wachsen. Hast du Probleme mit einer Person und der Herr hat es nicht geschafft, dieses Problem mit der Person zu regeln in deinem Herzen, dann hast du letztlich Probleme. Nicht nur, dass du weniger wächst oder überhaupt nicht wächst, sondern dass dir auch am Ende der Eingang in das Reich ein bisschen knapp wird. Wie Paulus auch sagt im Korintherbrief, wir werden gerettet, doch wie durchs Feuer hindurch. Ja, nicht sehr schön. Alles wird verbrennen, aber ich werde gerade so knapp durchkommen. Ach, ja. Doch wir müssen darauf gucken, dass unser Herz frei ist von Vorwürfen, von Beleidigungen. Wenn du nicht verzeihen kannst, wird Gott auch nicht verzeihen, sagt Matthäus 6. Das ist ernsthaft. Da müssen wir wirklich manchmal ein bisschen an uns arbeiten. Mit dem Herrn natürlich. Aber es sind wichtige Dinge für unser Gemeindeleben. Wir haben doch diese Verse gelesen in Kolosser 2. Erinnert ihr euch daran? Wir haben so viel Herrlichkeit von unserem Christus im Kolosserbrief gelesen. Ich hoffe, ihr habt es nicht alles wieder vergessen. Wir müssen es nochmal machen. Ich sage euch, wir werden noch mehr sehen von unserem herrlichen Christus. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich für euch habe und für die in Laodicea und für alle, die mein Angesicht im Fleisch noch nicht gesehen haben, dass ihre Herzen getröstet werden. Kolosser 2, Vers 2 kommt jetzt. Dass ihre Herzen getröstet werden, zusammengefügt in Liebe. Ja, getröstet. Wer Streit hat, der braucht Trost. Der muss erstmal selber getröstet werden. Und dann kann er selber auch etwas tun, dass der Streit nicht nur geschlichtet wird, sondern ans Kreuz kommt. Und wunderbar. Herzen sollen getröstet werden. und zusammengefügt und wieder zusammengefügt und immer wieder neu zusammengefügt in Liebe. Der Liebe des Herrn. Aber es hört dort nicht auf. Es steht da zusammengefügt in Liebe und zu allem Reichtum der völligen Gewissheit des Verständnisses zur vollen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christus. Dafür, für die Erkenntnis muss man zusammenrücken. Ja, eins sein. Wir müssen eins sein. Zur vollen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Herr Jesus, wir loben dich. Wir kennen das Wort vom letzten Sonntag. Epignosis. Wir lernen jetzt Griechisch in der Sonntagsversammlung. Aber was bedeutet nicht nur kennen, sondern völlig kennen? Und darum haben wir auch immer, wenn im Wort Epignose stand, auch dieses Wort völlige Erkenntnis. Zum Unterschied zur Erkenntnis. Und völlige Erkenntnis heißt so viel, es gibt noch mehr zu erkennen. Völliger zu erkennen. Wie auch Paulus immer wieder sich aufmacht, er will ja ihn erkennen. Luther schreibt das eigentlich schöner. Vor Philipper 3, Vers 10, er macht ein Primikolon und dann sagt er, ich will ja ihn völlig erkennen. Dieses Ja, ich will ja ihn völlig erkennen. Wir können genauso auch sagen, wir wollen ja. Wir als Gemeinde, wir wollen ja ihn völlig erkennen. Jeden Sonntag, jede Gemeinschaft, die wir haben. Bei jeder Dienstgruppenversammlung, die wir haben. Macht Dienstgruppenversammlung. Und wie früher, immer wieder neu. Auch jetzt, betet, genießt ein Wort, füllt euch mit dem Wort. Und viele Dinge werden wie von alleine passieren. Wir haben ein Gesetz des Geistes des Lebens. Wir haben ein Gesetz des Geistes des Lebens. Wer kennt das? Schon mal gehört und schon mal erfahren? Und es gibt noch ein Gesetz. Das Gesetz des Fleisches, der Sünde. Was ist das? Das bringt Tod. Tod. Fleisch, Sünde, das Ergebnis ist der Tod. Wer kennt das? Ich glaube, da können wir alle strecken. Damit haben wir sehr viel zu tun. Aber das Gesetz des Geistes des Lebens macht uns frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Weiter? Römer 8 ist doch wunderbar. Vers 2. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja. In Römer 7 hat der Paulus geklagt. Ich elender Mensch, wer wird mich befreien von dem Leib dieses Todes? Dann sagt er, Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und hier steht, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Da gibt es zwei Gesetzmäßigkeiten. Wir müssen jetzt mal nicht an das alte Gesetz vom alten Bund denken, sondern von Kräften. Von Kräften. Es ist ein Naturgesetz, genau. Es ist eine Kraft der Sünde, die mich ständig nach unten zieht. Wenn ich den Herrn suche, steht es mir oft im Wege. Aber ich habe hier auch ein Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Das heißt, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, das bringt mich nach oben. Und so überwinde ich. Überwinde ich wirklich jede Schwäche. Jede Bindung brichst du, haben wir sogar im Lied. Jede Bindung brichst du. Lob den Herrn dafür. Was dem Gesetz unmöglich war, das immer sagte, du sollst, du sollst, du sollst, oder du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Da liegt eine Verdammnis drauf, ein Fluch, die Sünde im Fleisch. Aber Jesus hat den Fluch am Kreuz getragen. Jede Art Fluch hat Jesus am Kreuz getragen. Und hat selber die gerechte Forderung des Gesetzes erfüllt. Aber nicht nur für sich, sondern für uns. Und wenn er jetzt in uns lebt, und er lebt in uns, die wir ihn aufgenommen haben, dann erfüllte die Forderung des Gesetzes auch in uns. Das heißt also nicht, dass wir ein liederliches Leben jetzt führen können, sondern der ist da in mir, um die Forderung Gottes zu erfüllen. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen. Und du kannst damit zu Gott gehen und sagen, Herr, was ist damit? Herr, ich brauche dich. Du fehlst mir. Du fehlst mir. Herr, ich brauche mehr von dir. Damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das geht dann weiter. Aber es ist wunderbar. Diese Verse, sie helfen uns wirklich. Wir müssen diese Gesetzmäßigkeiten kennen. Lest mal das Buch Befreiung. Das ist eine wahre Befreiung. Die Kraft des Geistes, des Lebens, die uns trägt, stärkt, überwinden hilft. Es ist ein überwindendes Leben, das wir haben. Kein Problem mit den Forderungen des Gesetzes. In ihm, mit diesem Leben, überwinden wir weit. Aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Nicht? Lob den Herrn dafür. Und er befreit uns auch von aller Subjektivität. Ich mag dies und jenes gerne und mache schnell meine Meinung und die tue ich dann auch so kund, dass es Hörer findet. Aber ist es trotzdem nur meine Meinung? Ich muss mich manchmal mit meinen Meinungen checken lassen vom Herrn. Insbesondere wenn ich Feedback kriege von Geschwistern, von Brüdern. Dann muss ich mal einen Check machen beim Herrn. Und wie mache ich den? Ich gehe zum Wort, ich bete. Ich bete den Herrn um Klarheit. Es ist schlimm, ein ganzes Leben in bestimmten Vorstellungen zu leben und nicht in der Vorstellung, die Gott uns geben will in Jesus Christus, in seinem ganzen Vorsatz. Ich meine, in dieser Verheißung von Hebräer 8, Vers 10, wir können sie heute abchecken, ob es auch wirklich zutrifft. Und die enthält noch mehr. Die enthält den ganzen Vorsatz Gottes. Denn Gott will die Gemeinde bauen, die ihm gefällt, nach seinem Willen, nach seinem Wunsch. Seine Gemeinde soll es sein, nicht meine Gemeinde. Es gibt nicht meine und deine Gemeinde, es gibt nur eine Gemeinde des Herrn. Oder es ist keine Gemeinde des Herrn. Herr Jesus, wir loben dich. Nochmal zu den Vorstellungen. Ihr kennt Hiob, ja? Ihm wurde vom Herrn ein schweres Schicksal auferlegt. So schwer, wie sicher niemand von uns hier erlebt hat und hoffentlich auch nicht erleben wird. Mit vielen Hautgeschwüren liegt er da im Staub und Seine Freunde haben Mitleid mit ihm. 4 Freunde kommen dann und versuchen ihn zu trösten und ihm doch weiß zu machen, weißt du, Hiob, du, eigentlich ist alles auch deine Schuld. Und Hiob sagt, nein, ich bin gerecht. Ich habe keine Schuld. In einem gewissen Sinn hat er recht, im anderen Sinn hat er nicht recht. Und dann irgendwann, nach 38 Kapiteln, meldet sich Gott zu Wort. 38 Kapitel gab es ständig Streit. Ich bin gerecht. Nein, du bist nicht gerecht. Und so weiter. Immer, wenn du das liest, du wirst wirklich müde. Aber dann spricht Gott. Und dann sagt Hiob etwas sehr Schönes und sehr Gutes. Kapitel 42, Vers 2. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Das zitiert er aus dem, was Gott ihm gesagt hat. Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch war und ich nicht verstehe. So höre nun. Lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Das ist wieder ein Zitat von Gott. Und er sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Das ist wichtig, öfter mal zu erkennen, ach, da war ich völlig in meinem Verstand, in meiner Vorstellung. Ach, ja, ich tue Buße, ich kehre um. Ich wende mein Denken. Weißt du, wenn wir Gott erkennen wollen und Christus ganz erkennen wollen, dann müssen wir diese vielen Vorstellungen mal lassen. Lass unser Denken vom Wort her bestimmt werden. Das Wort ist die Wahrheit. Nicht von der Auslegung, auch nicht von anderen Geschwistern, die meinen, immer recht zu haben. Wir kannten solche, aber sie hatten irgendwann nicht mehr recht, vor aller Augen, weil sie so in ihren Vorstellungen gelebt haben. Das heißt nicht, dass wir uns nicht sagen lassen können von Geschwistern. Doch, wir brauchen das. Auch Ermahnung. Auch Zurechtweisung. Ich bin dankbar dafür. Wir brauchen das alle. Jeder. Jeder hat seine Vorstellung. Jeder lebt auch seine eigenen, locker gesagt, seinen Stiefel. Wir müssen einfach kritisch auch mit uns selber umgehen. Und uns am Herrn freuen, wenn er uns Licht gibt und wir wieder frei sind von diesen Dingen. Wir brauchen die Geschwister. Wir brauchen die Gemeinde. Nicht, dass wir uns nur ermahnen mit Psalmen und Lobgesängen. Das ist wunderbar. Manchmal müssen wir uns auch mit einem festen Wort ermahnen lassen. So, der Herr sei uns gnädig. Wir wollen doch ihn erkennen. Wir wollen ja ihn erkennen. Nicht hängen bleiben irgendwo. Wir müssen total offen sein dem Herrn gegenüber. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Versöhnen mit seinem wunderbaren Werk, mit seinem Willen, mit seinem Plan, mit uns Menschen. Er ist der, der alles ist, auch unser Maßstab. Lobt den Herrn.
Das Wort hat mich heute sehr ermutigt. Gott kennen ist alles. Gott kennen, es ist absolut alles. Gemeinde zu sehen, Leben, Ermutigung, Glaube, alles. Es ist gut, den Herrn zu kennen und herausfordern zu kennen. Ja, Herr, wie bist du? Wir sind nach Afrika gegangen und es war mein Anliegen, den Herrn zu kennen. Und ich lese euch vor die Verse, die ich in meinem Herzen damals hatte, vor der Reise. Epheser 3, 17 und 18. Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, stark seid und mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Das war so mein Anliegen, Herr, ich möchte dich mehr kennen. Wir sind hier, so wie wir sind, Europäer, und ich kenne schon ein bisschen unser Verhalten und so. Und ich habe so den Wunsch gehabt, ich möchte dich aber auch dort kennen. Bist du anders? Und bist du größer? Bist du tiefer? Wie bist du breiter? Wie bist du da? Und ich war so ermutigt, in dieser Weise den Herrn mehr zu kennen und seine Stärke zu sehen dort. Es war für mich verblüffend, der Unterschied zwischen, was man außen sieht und was man in der Gemeinde sieht. Ein Lob, eine Freude, eine Stärke, die da draußen man nicht sieht. Und das hat meine Vision über den Herrn, über Gott, ein bisschen breiter gemacht. Und ich bin dem Herrn dankbar. Immer wenn wir ihn herausfordern, Herr, ich möchte dich mehr kennen, er lässt sich gerne zeigen. Es gibt Wünsche, die ich habe, die nicht immer verwirklicht werden. Aber wenn ich dem Herrn sage, ich möchte dich kennen, er reagiert drauf. Er zeigt mir was. Und ich bin dafür bin ich sehr ermutigt, über Gott kennen, den Herrn zu kennen, auch bezüglich der Gemeinde. Wenn ich die Gemeinde nicht verstehe oder Dinge sehe in der Gemeinde, die mir fremd sind, ja, nach meiner Erfahrung, dann gehe ich zum Herrn. Ich möchte ihn kennen. Was sehe ich denn da? Was ist die Gemeinde? Und dann bekomme ich Offenbarung vom Herrn. Dann zeigt sich der Herr. Amen.
Das habe ich auch erfahren. Wenn wir den Herrn loben und preisen, lernen wir ihn auch kennen und berühren wir den Herrn. Und ist er auch so frisch und neu. Und ich habe es auch gedacht, wir haben auch viel das Wort betend gelesen. Und das war auch so gut. Auch ein Vers, der wurde heute auch erwähnt, Johannes 3, Vers 16, den wir alle auswendig kennen. Und manchmal lesen wir halt so drüber und ja, schön und freuen uns. Aber wirklich den Herrn so zu genießen, das ist irgendwie echt wunderbar. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Das Lob in den verschiedenen Versammlungen, in denen wir waren, Gebetsversammlung, Gemeindeversammlung, Sonntagsversammlung an zwei verschiedenen Orten, war immer überwältigt, waren wir überwältigt von Lob. Und das Lob war so tief und so aufrichtig und so lebendig. Und es hat sich dadurch Gott offenbart. Er ist irgendwie in mir so, in meinem Herzen so gewachsen und so zur Freude geworden. Und weil wir hier auch vom überwindenden Leben gesprochen haben, das war auch ein Zeugnis einer Schwester, dass wir durch das Lob überwinden. Und diese Schwestern haben sich geübt, wirklich den Herrn den ganzen Tag zu loben. Und auch wenn sie Mangel haben, zu loben und zu erfahren, er versorgt sie. Er ist der Provider, der Versorger, der dem alles gehört. Das hat uns sehr berührt. Und ich habe aber gemerkt, das muss ich wirklich üben. Da möchte ich noch ganz viel lernen und hineinwachsen. Das ist schon eine tägliche Herausforderung, obwohl ich das gerne mache. Ich singe auch gerne, ich bewege mich auch gerne dabei. Aber trotzdem es zu tun, noch viel mehr, das ist eine Herausforderung. Ich möchte einfach mit euch den Psalm 105 ein paar Verse lesen. Zum Lob des Herrn für all seinen Segen, für alle seine Bewahrung und vor allem für die Liebe der Geschwister, die wir reichlich und täglich erfahren haben. Psalm 105, Vers 1 bis 3. Dankt dem Herrn und ruft seinen Namen an, verkündigt seine Taten unter den Völkern. Singt ihm, Lob singt ihm, redet von allen seinen wunderbaren Taten, rühmt seinen heiligen Namen. Es freue sich der Herr derer, die den Herrn suchten. Trachtet nach dem Herrn und nach seiner Stärke, sucht beständig sein Angesicht. Ja, ist so schön, wenn wir loben, dann freut sich unser Herz, dann nimmt die Freude zu. Und die Freude war in diesen Versammlungen wirklich wunderbar, eine Freude.
Ja, ich bin auch der Eindrücke voll von dort und bin so froh und dankbar, mit meinen Schwestern dort gewesen zu sein und die Heiligen dort besucht zu haben. Das Schönste war dann in den Versammlungen einfach das Wort zusammen zu lesen, da war gar kein Hindernis mehr, und den Geist zu entfachen und zu berühren gemeinsam, das war einfach kostbar. Das war unendlich kostbar. Und da kann ich das aus Kolosser 3 sagen, sondern Christus ist alles und in allen. Und das war auch zu erfahren von uns allen, denke ich.
Nur noch ein kleiner Vers. Herr, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Dein Name ist wirklich wunderbar. In den Ländern ist es oft, alles ist anders, aber einer ist derselbe, der Geist. Der Geist ist einer. Und der Geist ist immer wunderbar, wo er ist. Er ist auf der ganzen Erde und in allen Ländern. Lobt den Herrn.